crois que l'intention profonde du poète, c'est d'être. Et d'être selon les exigences que lui impose sa nature.
Nachlese. Ein Corona-Podcast mit Sina Delanno und Jodok Trösch.
In der 5. Episode lesen wir einen Text aus dem großartigen Tanger Telegram von Florian Fetsch und Boris Kerensky. Und zwar: Tanger, danger, don't enter, mind the step, von Hayatullah Hübsch. Hallo Sina.
Hallo Jodok, wie geht es dir?
Gut, gut. Hab mich irgendwie eingerichtet, Normalität wiederhergestellt.
Wirklich?
Im gewissen Sinn.
Und was hat's gebraucht?
Ein Glas Wein, das jetzt da vor mir auf dem Tisch steht. Nein. Die Frühlingssonne hilft schon und man kommt raus und es hat auch wieder mehr Leute draußen und ja, doch. Irgendwie kann man damit leben, aber ich glaube, man darf es halt auch nicht zum Normalzustand werden lassen.
Mhm.
Also ja. In der eigenen Wahrnehmung.
Mhm. Wahrscheinlich hast du recht. Und es ist eine Scheinnormalität auch, oder?
Absolut, ja. Mhm. Nein, wir machen darum auch ganz frisch und froh weiter, mal wieder zu zweit.
Du hast heute was mitgebracht, oder?
Ich habe heute was mitgebracht, ja. Und durchaus einen Text, vom Träumen lässt, von fremden Gegenden.
Mhm.
Mehr verrate ich jetzt gerade noch nicht, denke ich.
Mhm.
Ich fand das Gespräch das letzte Mal sehr, sehr faszinierend mit Ulrich Blumenbach. Das war eindrücklich, so zu hören, wie er sehr, sehr, doch auch sehr, sehr reflektiert und fast wie gedruckt spricht, obwohl er dann behauptet hat zunächst, er wisse ja nicht, ob er eine Radiostimme hat. Hat er definitiv.
Mhm. Und was er zu berichten hat, ist natürlich auch immer nicht nur wirklich fundiert, oder im eigentlichen Sinne, oder dass er aus der Erfahrung, aus der Praxis spricht, oder, sondern das ist auch immer sehr reflektiert und man merkt wirklich, wie ernst er auch bei der Sache ist, oder? Also wie ernst das ist mit den ganzen Hintergrundrecherchen und mit dem Verstehen des Textes, den man übersetzt.
Hm. Ja. Da merkt man schon ein gewisses Ethos auch dem Text gegenüber, einer Verantwortung.
Mhm. Mhm.
Nee, eben, also was ich heute mitbringen wollte, das ist eigentlich eher ein Buch als ein Text.
Mhm.
Und zwar ein Buch, das ich lustigerweise ganz über eine persönliche Beziehung kennenlernte. Es ist nämlich ein Buch, darf man fast nicht zugeben, von meinem alten Gymnasiallehrer in Philosophie, der ein absolut faszinierendes Zweitleben hat, als Herausgeber, Lyriker und Übersetzer von Texten aus der Beat Generation, also von Ira Cohen, von Ginsberg und so weiter. Und der eine ganz besondere Liebe hat zu einer Stadt. Eine so große Liebe, könnte man fast sagen, dass er diese Stadt ein ganzes Buch gewidmet hat. Zusammen mit Boris Kerensky hat Florian Fetsch nämlich Tanger Telegram herausgegeben. Reise durch die Literaturen einer legendären marokkanischen Stadt. Das ist vom Format her ungefähr Telefonbuch, aber im Gegensatz zum Telefonbuch halt irgendwie sehr bunt. Also steht in schwarz-weiß gedruckt, da musste man sparen, aber die einzelnen Seiten des Buches haben unterschiedliche Farben.
Mhm.
Und man könnte sich vorstellen, dass das die Farben eines Sonnenuntergangs irgendwo in Tanger quasi an der Straße von Gibraltar raus auf den Atlantik sein könnte.
Mhm.
Mit diesen hellen Blau und Gelb und Orangetönen, die dann bis ins Violett gehen. Also es ist wirklich ein unglaublich schön gemachtes Buch.
Mhm.
Und nicht nur die Aufmachung, übrigens ein Titelbild wird man dann sicher in den Shownotes sehen, nicht nur die Aufmachung ist wunderbar, sondern halt auch das, was drinsteckt. Nämlich Tanger war während der kolonialen Zeit so eine Art gemeinschaftliches Territorium von Spanien und Frankreich. Und es war immer eine sehr offene Stadt. Das heißt, es haben sich da super viele Leute getroffen. Auch Amerikaner, Paul Bowles war da, die ganze Beach Generation, Jean Genet war zu Besuch, also auch die Franzosen. Man hat sich da getroffen, es war eine ein Ort, der unglaublich literarisch auch gelebt hat, mhm, weil halt diese ganzen Aussteiger, diese ganzen Außenseiter vor allem, die irgendwie etwas sehen wollten von der Welt und dann darüber schreiben, sich dort getroffen haben. Mhm. Und diesen Leuten ist dieses Buch im gewissen Sinne gewidmet. Das heißt, es ist eine Art Anthologie mit ganz vielen kleinen Ausschnitten, eben von Tal Ben-Shalhoun, von Truman Capote, von Jean Genet mit Texten, von Paul Bowles, also wirklich so das ganze breite Spektrum. Mhm. Man hat Jörg Fauser drin, auch aus der deutschen Literatur, was ich sehr interessant finde, mhm, weil es auch ein sehr toller Text ist, und die sind natürlich alle irgendwo mal mit Drogen und mit Orientalismus und mit all ihren Vorstellungen und Träumen vom Nahen Osten dahin gekommen und irgendwann dann wieder gegangen. Mhm. Und von dieser Flüchtigkeit dieser Stadt trägt dieses Buch ein Zeugnis, ja.
Und was hast du uns jetzt ganz konkret für ein Telegramm mitgebracht?
Eins, das ich tatsächlich erst heute entdeckt habe beim Durchblättern des Buches, denn wie es diese Anthologien so für sich haben, sind sie natürlich unglaublich geeignet fürs Ausprobieren von Texten und Autoren, die man nicht kennt. Mhm. Und ich habe einen Text, hat Ayatollah Hübsch hat den geschrieben. Ich liebe schon den Namen.
Ich gratuliere dir, dass du das aussprechen kannst.
Meinst du Step? Heißt der? Ja, nee, wenn man mal kapiert, dass der einfach Ayatollah heißt, mhm, und dann noch das Wort hat davor hängen kann, dann geht das recht gut. Aber ja, der heißt ja eigentlich auch gar nicht so. Hat Ayatollah Hübsch, er wurde nämlich in Chemnitz geboren, als Paul Gerhard Hübsch, 1946, ist aber offensichtlich im Westen aufgewachsen, so in Hessen und Frankfurt groß geworden. Mhm. Und wenn man seine Wikipedia-Seite, die sehr unterhaltsam zu lesen ist, so sich zu Gemüte führt, war er bei Kommune 1 dabei, hat sehr viel Apo, Studentenunruhe gemacht, LSD experimentiert, die ganze 68er-Erfahrung, und hat dann 1969 auf seiner Reise nach Marokko, ganz offensichtlich nach Tanger, eine spirituelle Erfahrung gemacht und wurde zu einem der prominentesten deutschen Konvertiten zum Islam. Mhm. Und hat dann auch die Nur-Moschee in Frankfurt für viele Jahre geleitet. Also war auch ein Exponent eines sehr liberalen und weltoffenen Islam. Mhm, also muss man wirklich betonen. Und hat für das Verständnis dieser Kulturen ganz offensichtlich viel geleistet. Nicht zuletzt auch, muss man so sagen, diesen großartigen Namen. Ja. bei dem man einfach immer drüber stolpert, weil er so wunderbar poetisch alliterierend ist. Er hat natürlich auch wirklich immer gedichtet und geschrieben, also war von der Collage-Kunst und von quasi der Beat Generation ganz deutlich beeinflusst und hat ein sehr großes Oeuvre eigentlich, das eben in diesen Sponti-Kreisen, Hippies, was auch immer, ja, eine gewisse Verbreitung erlangt hat. Mhm. Genau, und dieser Text, den wir lesen können, der mich wirklich einfach angesprochen hat, der handelt eben von dieser Stadt. Und wir werden sie in dem Ausschnitt, den ich lese, daraus gar nicht erreichen. Mhm. Sondern die Stadt wird vielleicht ein bisschen wie für uns jetzt jede Stadt außerhalb Basels oder wo auch immer man wohnt, jede Stadt unerreichbar und trotzdem ein Ort, an dem man in Gedanken zumindest hinreisen kann. Also geht dir das auch so manchmal, dass du fast lieber Gedankenreisen unternimmst?
Sehr sogar. Mhm. Ja. Ich gehöre auch zu den Menschen, die oft vor Reisen eigentlich fürchten, dass die Realität irgendwie dann der Fantasie nicht gerecht werden könnte, die man zuvor hatte. Also gerade was solche vielleicht mythenumrankten Sehnsuchtsorte angeht. Also ich war nur ein einziges Mal in Marokko, in Marrakesch. Mhm. Und habe mir das auch einfach unglaublich abenteuerlich vorgestellt und muss aber auch sagen, diese Reise nach Marokko war eine der wenigen, wo ich wirklich noch einmal um Welten überwältigter war, als ich mir das hätte vorstellen können. Also das war eine der wenigen Reisen, wo ich wirklich bemerkt habe, dass ich einfach mir vorher gar nicht hätte ausmalen können, wie es ist, dort zu sein. Mhm. Und deshalb auch habe ich, als du als ich den Titel des Textes gesehen habe schon, da sind diese Erinnerungen wach geworden an diese tatsächlich vollkommen anderen Welten. Ich gehöre zu den Menschen, die sich im europäischen Raum gerne und frei bewegen und das unglaublich schätzen und auch die verschiedenen Kulturen sehr, sehr schätzen in ihrer Verschiedenheit. Aber es gibt dennoch Alteritätserfahrungen, oder die nochmals in ganz andere Kategorien gehören, oder? Und für mich war diese Marokko-Reise war vielleicht eine dieser der eindrücklichsten von diesen Erfahrungen.
Das glaube ich dir. Aber wenn du jetzt einen Sehnsuchtsort, eine Sehnsuchtsstadt nennen müsstest, literarisch oder eben auch einfach wirklich für eine Reiseerfahrung, wo würdest du hinwollen in deiner Fantasie? Wo gehst du hin zurzeit?
Es ist keine ganz einfache Frage, weil tatsächlich erwische ich mich des Öfteren in dieser Zeit, also jetzt die letzten Tage, wie ich irgendwie mich nach anderen Städten sehne. Das sind meist europäische Städte, das sind oft auch Städte, die gar nicht fern liegen. Das ist zum Beispiel Freiburg, hier gleich nebendran. Und dann aber merke ich im selben Moment, wie ich mich beinahe selbst zur Vernunft rufe und mir selber sage, eigentlich bin ich wahnsinnig froh, dass ich von allen Orten der Welt hier bin, wo ich jetzt bin, wo ich jetzt stecke. Also das wollte ich einfach vorausschicken. Aber wenn du mich jetzt so fragst, welches ist die Stadt, wo ich quasi, wenn ich einmal abschweife, in Gedanken hingehe, dann würde ich antworten, das ist im Moment Bologna. Ich war...
Wegen Wanda? Nee.
Nein. Eben wirklich nur aus sehr persönlichen, privaten Gründen, weil ich da im letzten Herbst einige Tage verbracht habe und tatsächlich... wie selten verzaubert war von dieser italienischen Stadt, die eben für mich so gar nicht so italienisch war oder nicht so italienisch, wie ich das sonst von anderen Städten kenne. Und Bologna ist aus verschiedenen Gründen eine sehr besondere Stadt. Und was ich in besonderer Erinnerung habe, sind natürlich auch diese berühmten Arkaden. Mhm. Man befindet sich eben in dieser Stadt die ganze Zeit oder zumal in diesen Arkaden immer irgendwie nicht draußen und nicht drinnen oder sowohl draußen als auch drinnen. Und was ich da erlebt habe, waren die letzten schönen Herbsttage im Oktober, als ich da war, wirklich wie halt die vielen Studenten, Studentinnen auch in der Stadt, diese Stadt so richtig bewohnen, also zu ihrer eigenen Stadt gemacht haben, eben dadurch, dass sie sich die ganze Zeit wie selbstverständlich unter diesen Arkaden wie in ihrem Wohnzimmer aufhalten. Und das hat mir unglaublich gefallen. Also diese Idee, oder? Also die Stadt so zu bewohnen und was wahrscheinlich eben jetzt im Moment nicht mehr möglich ist, stelle ich mir vor. Ja, ich aber fürchte auch. Da habe ich tatsächlich Erinnerungen an den ersten guten Kaffee morgens in einem Café oder an Parks und eben vor allem an diese Arkaden und an Buchhandlungen. Und ich habe natürlich viel irgendwie auch Umberto Eco gelesen und an Umberto Eco gedacht und wahrscheinlich hat es damit noch ein bisschen was zu tun.
Weil er natürlich auch irgendwie mit Bologna verknüpft
ist. Genau, weil er wirklich auch eng mit Bologna verknüpft ist. Und im Moment reise ich manchmal in Gedanken zurück in diese Herbst-Sonnenstrahlen. Und wie ist das bei dir?
Ja, also wenn du so sprichst, ist es natürlich eine bitter-süße Melancholie gerade. und ich weiß nicht, ob ich das als einen Sehnsuchtsort bezeichnen könnte, aber ja, gerade zur Zeit natürlich ist es noch bitterer vielleicht, weil ich diese Erfahrung einer italienischen Stadt, die sich nicht so sehr nach Ferien, als vielmehr nach einer anderen Art des Lebens vielleicht anfühlt, ein bisschen alltäglicher, diese Erfahrung habe ich in Bergamo gemacht. Aha. Weil, ja, ich habe Familie da, nicht so enge, aber halt schon auch Verwandtschaft. Und das ist auch so eine ziemlich eindrückliche Stadt, die weit oben auf dem Berg eigentlich, die Altstadt, liegt. Und die Einheimischen sagen dann auch immer augenzwinkern, ja, sie gehen eigentlich da nur kurz hoch, um einen Kaffee zu trinken und ein bisschen Sport zu machen, um hochzugehen. Eigentlich sei das dann doch eher was für die Touristen. Aber die Stadt insgesamt hat eben auch so mit diesen Bögen und diesen Arkaden so etwas sehr, sehr Gartenhaftes und gleichzeitig schon als etwas sehr, sehr Städtisches. Mhm. Also das finde ich immer so faszinierend an diesen italienischen Städten, dass sie diese etwas sehr Grünes und Buntes und Natürliches verbinden mit dieser absoluten Urbanität. Mhm. Und also da träume ich mich schon gerne sonst immerhin, auch in das kleine Haus, das meine Verwandten dann in einem Vorort haben. Mhm. So ein sehr italienisches Haus, die ganze Familie bewohnt es. Es hat einen Innenhof und die Zimmer gehen direkt auf diesen Hof raus. Man steht also am Morgen im Winter ziemlich kalt auf. Mittlerweile ist es ein bisschen verglast, aber immer noch so, naja, interessant. Und es ist halt einfach faszinierend, wie man dann quasi mit seiner Familie und den ganzen Nachbarn, also das sind Tante und Onkel von mir, das ist eine Familie mit 7 Leuten, oder war es mal. Das ist sehr interessant, wenn man dann quasi so dieses italienische Leben, wo man sich dann über den Hof so zuruft und miteinander einen Schwatz hält und dann sich irgendwie noch später in der Küche trifft, das finde ich so absolut faszinierend. Das hat mir immer unglaublich gut getan, ja. Mhm. Mhm. Ja. Sehnsuchtort quasi nur so des Namens nach, ohne wirklich viel zu wissen danach, das wären so Städte wie Samarkand,
ja,
oder Teheran. Mhm. Also halt wirklich in dem Sinne dann nur noch literarische Orte, ganz sicher auch Orientalismen, mhm, darf das ruhig selbstkritisch sein, aber das sind Orte, an die ich vielleicht schon gerne mal hingehen würde, aber die mir eigentlich auch einfach sehr lieb sind, nur in meinem Geist.
In ihren klangvollen Namen.
Und ja, und in den Vorstellungen von Märkten und Gewürzen und was auch immer, Orientalismus natürlich, die sich dabei in meinem Kopf damit verbinden.
Aber man muss doch schon sagen, ich meine, gerade bei Samarkand, allein der Name dieser Stadt, oder?
Ja.
reicht eigentlich schon aus, irgendwie Welten erstehen zu lassen, oder? Und
genauso wie das Wort Seitenstraße, ja.
Mhm, genau.
Das eine solche metaphorische Kraft hat, dass man es wieder aus der Versenkung holen musste.
Ja.
Mhm.
Und um den Namen der Stadt geht es ja in unserem Telegramm auch, dass wir jetzt ein bisschen aus den Ohren, Augen verloren haben.
Du hast recht. Ich gehe zurück zu Hadiatullah Hübsch und diesem schon tollen Titel. Mhm. Tanger, Tanger, Danger, Don't Enter, meint the step. Und ich fange einfach mal an zu lesen, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Manche Menschen aus meinem Bekanntenkreis verwenden gerne das Wort tangieren. Ich weiß nicht. Ich habe immer eine gewisse Scheu gehabt. Ich habe es einfach nicht gerne in den Mund genommen. Irgendwie Outer Space und Off Limits das. Jetzt, wo ich über Tanger nachdenke, kommt mir das in den Sinn. Und wie war es damals, als die Stadt noch frisch im Mythennebel lag? Was weiß ich schon von Tanger? Eine Stadt halt. Aber so eine wie Acapulco, die nur im Zusammenhang mit Stoff auftauchte. Acapulco-Gold, Marihuana, das wir nie zu sehen bekamen, geschweige denn in die Tüte. Aber von dem alle schwärmten. Ein Zauberwort eben. Genauso war es mit Tanger. Seit das legendäre Zusammentreffen von Jack und Alan und W dort am Strand und in den Kaschemmen der Basare stattgefunden hatte, was ich schon beim Lesen der Abenteuer unterwegs mit Geheul so in mich aufsaugte, dass es quasi zu einer Art Stollen wurde, in dem man gefährliche radioaktive Substanzen lagert. Seit der Zeit also, als der Hombre Invisible galertartig durch die Souks schlenderte und in panischen, paranoiden Schüben Papier volltippte, dass er dann wild auf den schmutzigen Schabenboden seiner Bude fallen ließ, bis Jack und Alan den Buchstabenmonstern einen Namen gaben und daraus eine Speisekarte für nackte Mahlzeiten formten. Seit der Zeit, als in irgendeinem holzartigen Buch ein Foto auftauchte, das ungestüme Bengel beim Strandlaufen und mit amerikanischem Grinsen darstellte.
geistert Tanga durch meine Gehirnströme und bleibt wie Billigkleister zäh in meinen Synapsen hängen, bis ich kräftig durchatme und mir sage, don't forget the danger. Ein Graffiti an einer Brandmauer, ungelenk schwarz wie ein in Farbeimer gefallener Gin. Kurzum, Tanga war besetzt. Auf meiner inneren Landkarte war Tanga verbunden mit klösterlicher Gefahr, mit köstlicher Gefahr, dem Rausch des unbekannten Bekannten, dem anonymen Geschmack von Freiheit, die grenzenlos ist und damit tödlich für Besucher, aus Delikatessen Schaufenstern entsprungen oder einem Hospital für Wahnsinnige, die eingesperrt waren, weil sie zu wenig von der Welt wissen wollten und zu viel von sich selbst. Mich eingeschlossen.
Ich bin ziemlich begeistert von dem Text. Also ich finde, der kommt so harmlos daher. Und der ist es überhaupt nicht.
Also, er ist natürlich auch sehr, sehr, ja, in einer gewissen Art selbstreflektiv, selbstkritisch und er hat, ja, Sprengpotenzial. Also um es kurz zu erklären, Jack und Alan und W, das sind, würde ich sagen, Jack Kerouac und Alan Ginsberg.
Habe ich auch so gelesen, ja.
W müsste dann
William S. Burroughs sein, William, oder?
Ja, genau. Burroughs sein. Die da quasi eben in Naked Lunch, in diesen nackten Mahlzeiten, halt eben unter anderem auch in der Stadt landen und sie da damit noch legendärer machen für diese Generation von jungen Hippies. Mhm. Also der Text stammt von 68, also nee, der Text beschreibt die Zeit um 68, 69 rum.
Genau.
Natürlich.
Halt die, das, was du, alles, was du vorhin geschildert hattest, oder über Tanga, Tangiers als Ort, oder das ist das, was letztendlich auch für viele Menschen die Faszination ausmacht, ist, dass das halt der Ort dieser Treffen und dieser eben intellektuellen und Literaten war. Auch das ist dann natürlich was, worüber man auch kritisch nachdenken könnte, oder wie viel jetzt die Stadt an Ruhm in unseren Breitengraden oder allein der Tatsache verdankt, dass da eben ein paar
Westler rumliegen.
Genau, ein paar Westler irgendwie so ihre Sehnsüchte sich erfüllt haben. Aber ich meinte eigentlich vor allem auch sprachlich, oder? Ist das ziemlich ausgebufft, oder? Es kommt irgendwie nonchalant daher, also mündlich im Gestus, oder? Und dann steckt es aber voller rhetorischer Figuren, Kniffe oder Spielereien mit dem, also quasi so im Zeichen dieses titelgebenden Spiels mit dem Namen, oder? Der Stadt, oder? Die dann eben diese letztendlich ja karlauernden Bedeutungen und dann eben auch Assoziationen mit der Stadt entfaltet, oder? Gibt es ganz viele kleine, versteckte und unbemerkte Wortspiele. Jetzt gerade zuletzt, oder? Hast du vorgelesen, die Stadt sei einfach auch Hospital für Wahnsinnige, die eingesperrt waren, weil sie zu wenig von der Welt wissen wollten und zu viel von sich selbst. Und dann kommt mich eingeschlossen.
Natürlich in Klammern eingeschlossen.
Genau. Und diese kleinen augenzwinkernden Wortspiele, oder? Das finde ich sehr, sehr charmant zunächst einmal. Und auch,
also was ich faszinierend finde, ist wirklich das Spiel mit dem Wort Tanger, von dem ja eigentlich niemand weiß, wie man es jetzt aussprechen soll, weil ja, auf Deutsch vielleicht so, aber keine Ahnung, Französisch wäre es vermutlich Tanger, auf Englisch Tangier, auf Spanisch Tanger, keine Ahnung, auf Arabisch sowieso nicht, wir sind da alles Westler, mit einer bösen Perspektive. Und das Spannende ist, dass das ja mit dem spielt, weil Tangieren eine andere Lesart voraussetzt der Stadt, als dies Don't Forget Danger dann später tut. Mhm. Und diese Wandelbarkeit des Orts, des Namens, je nachdem, wer darüber spricht und mit wem da man darüber spricht, die finde ich unglaublich faszinierend hier inszeniert.
Ja, wie sich das eigentlich überhaupt, der ganze Text, die ganze Reflexion, oder, entfaltet sich aus diesem Keim des Namens, also des Wortes Tanga. Ich finde ja schon diese diese erste Zeile, oder? Manche Leute aus meinem Bekanntenkreis verwenden gerne das Wort tangieren.
Mich tangiert es nicht.
Genau, da hat er mich schon gehabt, aber das stimmt. Es gibt wirklich Leute, die es sagen. Ich hatte sogar das Gefühl, es gab eine Zeit, wo man das andauernd gesagt hat. Mhm. Am besten dann noch in so einer ironisch gestellten Formulierung, das tangiert mich eher peripher.
Ja, genau.
Und ich kann mich sehr gut erinnern, wie...
sehr penellerhaft.
Ja, genau, absolut. Und ich kann mich
wie gut, das Wort penellerhaft es auch ist.
Genau. Und ich habe da eine Erinnerung an meinen Vater, der sich immer aufgeregt hat, weil er meinte, mich kann gar nichts anders als peripher tangieren. Was einem tangiert, berührt einem halt peripher. Das ist die Definition des Tangierens. Oder zumal die mathematische der Tangente, oder? Dass das halt, naja, so.
Also was ich natürlich auch spannend finde, ist das Wort, die Reflexion über Acapulco, die wir mittlerweile vielleicht eher mit Tijuana ersetzen müssen, also als der verruchten Stadt. Aber damals war Elvis noch in Acapulco und alles war gut. Und die Mafia und die Drogen vielleicht auch, aber noch nicht so offensichtlich. Aber das Schöne, nur im Zusammenhang mit Stoff auftauchte. Und da denkt man zunächst natürlich schon auch an den gedanklichen Stoff, den Erzählstoff, und muss dann sich wirklich erst vorarbeiten, um zu kapieren, dass natürlich nicht nur Marihuana, sondern eben auch Acapulco Gold ganz offensichtlich Gras meint.
Genau.
Und dementsprechend gar keine realweltliche Erfahrung unbedingt impliziert, sondern nur denselben Orientalismus mit sich trägt wie der schwarze Afghane.
Genau. Ja, und beim Tangieren fand ich einfach zuletzt auch schön die Vorstellung, dass es ja letztendlich jetzt in diesem Text auch darum geht, so eine Stadt eben greifbar oder nicht greifbar zu machen, oder? Mhm. Und die Frage auch, wie einem der Klang der Worte berührt oder eben affiziert, oder? und wie man dann, wenn man mal darüber nachdenkt, oder tatsächlich überhaupt... eine persönliche, oftmals dann sehr wirklich individuelle, fast idiosynkratische Beziehung hat zu Orten, ohne jemals da gewesen zu sein.
Genau, ja.
Und das ist
oder
das,
sich sogar an diesen Orten dann auskennt, weil man so viel darüber sich angelesen hat, genau. Weil man irgendwie fasziniert ist und sich dann irgendwie das erste Mal in diese Stadt hineinbegibt und plötzlich merkt, oh wow, jetzt kann ich das verknüpfen.
Und die Vorstellung, und das macht er ja hier so schön, dass man eigentlich ja auch die imaginäre Stadt erkunden oder entdecken kann,
ja.
Die man bis anhin wahrscheinlich unbewusst in sich getragen hat, oder? Jeder und jede von uns hat gewisse Assoziationen mit gewissen Orten und deren Namen und wahrscheinlich auch...
Und danach natürlich noch die Lektüre-Erfahrungen, genau. Die hier ganz offensichtlich sehr tief sind, ja. Wo man sich die Stadt dann über das Lesen erschließt.
Und das führt in sehr spannende Sphären, oder? Der Versuch, sich das klarzumachen, was man sich unter so einem Städtenamen überhaupt genau vorstellt, oder? Also was da alles an verschiedenen Sinneseindrücken, die Ideen dranhängt. Ich glaube, ich werde mir das einmal vornehmen für die nächsten Tage einmal. In irgendeinen Städtenamen, der sich in meinem Wortschatz befindet, wirklich herauszufinden, was ich damit tatsächlich verbinde.
Mit Lissabon.
Genau. Zum Beispiel. Oder vielleicht auch was weniger Kitschiges.
Ja, vielleicht. Sollen wir weitermachen?
Ja, sehr gerne.
Zanger, Danger, hatte etwas mit Danger, Danger, Französisch oder Englisch? Also, Zanger hatte etwas mit Danger zu tun. Ein Wort, zwei Laute. Und natürlich schon des Strandstills wegen mit Tang. Und irgendwie mischte sich auch eine Bongo ein und die Sage von Tantalus. Ich wollte unbedingt nach Tanger. Aber genauso stark war mein Wunsch, niemals nach Tanger zu gelangen, vor allem nicht im Rahmen eines Trips, auf dem man plötzlich von der Tunke zu schwärmen beginnt, die eine Großmutter mit gütiger Befristenheit auf Kartoffelbrei zu punchen pflegte. Nein, Tanger sollte gefälligst da bleiben, wo es war, und nicht dorthin geflößt werden, wo es war, wurde. So ernsthaft verkommen und schmutzig. Eine Hafenstadt, in der verlauste Agenten Doppelkopf spielen, während sie geschmuggelten Pfefferminztee trinken, in den verschleierte Frauen Kiff gebröselt haben, war Tanga gewiss nur in meinem ungeschriebenen Roman. Und so schön. Aber was sollte ich mit einer Stadt machen, in der es zum Himmel stinkt, in der man nichts mit sich selbst anfangen kann, außer dass man in einer Spelunke ein paar verlottete Reisongs in der Musikbox drückt. Kurzum, Tanga war nicht für mich. Und ich war nicht für Tanga. Tanga war etwas auf Papier, bestenfalls eine Landkarte, die man am Rastplatz zusammen mit abgenagten Hühnerknochen vergisst, bis der Regen sie doch weicht. Diese Stadt hatte das Zeug zum Mythos. Und Mythen verlieren ihren Reiz, wie das Ungeheuer im Labyrinth durch den Faden der Ariadne. Tanga war in meinem Privatuniversum so etwas wie Aleppo, eine Stadt, von der man alles wissen will, nur nicht das, was sich dort real abspielt. Aber von Aleppo träumte damals nur mein Freund Benjamin, für dessen Kumpel dieser Fleck im Libanon etwas umfing, was in einem Traum, aus dem man nicht aufwachen will, vorkommen muss. Doch von Tanga zu träumen war gleichbedeutend mit einem Raketenstart, der dich in die internationale Zone, die zwischen Neunkirchen Misselzweigen und endlosen Highways liegt, katapultiert. Dorthin, wo Papier so geduldig ist, dass du, wann immer es dich dazu treibt, aus ihm blaue Blumen ziehen darfst und verwitterte Wegweiser. Kurzum, wenn andere ihre Burg in einem Häuschen sahen, so sah ich in Tanga einen Ort, der einen aus dem Häuschen brachte, auf und davon, aber nur nicht dorthin, wo er wirklich war. Wenn wir eine Ansammlung von Steinen, Staub und implodierten Sternen Wirklichkeit nennen wollen.
Der Text hat eine erstaunliche Oszillation zwischen beinahe rotznäsiger Nonchalance oder einem prosaischen realitätsnahen Jargon ist das falsche Wort, aber diesem
Sound.
Ja, vielleicht, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite dann nahezu unvermittelt, oder schwingt er sich so in wirklich poetische, romantische Höhenlagen, oder?
Ja.
Also jetzt gerade zuletzt, oder?
Die blaue Blume.
Genau, das Papier, das so geduldig ist, dass man aus ihm blaue Blumen ziehen darf und verwitterte Wegweise. Auch die Klanglichkeit, oder? Das ist auch etwas, was einem dann beim Vorlesen noch einmal viel mehr auffällt, wie absolut, hier mit Alliterationen und Assonanzen gearbeitet wird und eben auch so ein Teppich, ein Klangstoff gewissermaßen gewoben wird und einem zugleich induziert wird, auch in dieser schönen Doppelsinnigkeit, oder? Also auch der Text ist irgendwie so ein solcher Stoff, oder den man irgendwie vielleicht konsumiert, sich daran berauscht, oder der eben auch gewoben ist.
Ich finde es auch faszinierend, wie der Text halt quasi einen Schritt geht und dann den Gegenschritt geht und quasi permanent diese Bewegung halt macht gegen sich selbst. Und die ergänzt sich vielleicht gerade eben mit dieser Kombination von diesen poetischen Wolkenkuckucksheimen auf der einen Seite.
Genau.
Und der Realität, dem Dreckigen, letztlich dem, was vielleicht die Beat Generation tatsächlich von Baudelaire hat, also den Blumen des Bösen, der dreckigen Stadt, die halt doch auch faszinierend sind, die aber gleichzeitig halt wirklich einfach auch die Gefahr bergen, dass man dann in diese Stadt fährt, so real und dann einfach niemanden kennt, weil, ja gut, die Beat Generation war vor 10 Jahren hier. Jetzt sind da nur noch irgendwelche verlauste Hippies und eben, man kann im besten Fall irgendwie einen Reissong aus der Musikbox drücken, aber mit einem da sitzen und den Abend genießen wird niemand. Und guten Stoff auftreiben wird vielleicht auch noch schwer sein, wenn man niemanden kennt.
Genau.
Also so die Grundbedürfnisse dann gar nicht befriedigt. Und irgendwie scheint dann da, das Häuschen, das die Spießer natürlich wollen, vielleicht ja auch dieser Figur hier gar nicht so ungelegen zu sein, wenn man sich ernsthaft überlegt, weil er ja eben dann doch nicht gehen will, zumindest fürs Erste.
Ja, das ist halt immer diese, dieses Hin und Her, oder? Da, ja, genau. Diese Bewegung zwischen Ideal und Wirklichkeit, die Angst, irgendwie dann die Erwartungen enttäuscht zu finden. Auf der anderen Seite auch die Selbstkorrektur, oder? Also quasi dieses nicht zu Idealisierungen zu neigen, oder auch, das, was ja eben auch dazugehört, oder? Also man kennt das selber auch, oder? Man mahnt sich dazu auch, Orte nicht zu romantisieren, oder? Quasi an der sozialen Wirklichkeit insbesondere auch vorbei, oder? Da in irgendwelchen Erinnerungen an vergangene Zeiten zu schwelgen, währenddem tatsächlich dort irgendwie Zustände herrschen, die letztlich vielleicht gar menschenunwürdig sind, oder.
Wobei natürlich der größte Zynismus ist, wenn man über Städte spricht, die man vielleicht nur noch so überhaupt als Städte begreifen kann. Also, naja, der Satz über Aleppo ist natürlich in einer gewissen Weise unglaublich aktuell. Mhm. Also Aleppo, eine Stadt, von der man alles wissen will, nur nicht das, was sich real dort abspielt. Lieber Aleppo Seifen und Nahostenkitsch, als sich mit der syrischen Realität zu beschäftigen. Und von dem her macht es durchaus sicher auch Sinn, wenn man sich dann eben auch der Stadt stellt. Vielleicht.
Ja.
Wir brechen das Lesen hier ab und belassen es, weil wir ja selber auch nicht raus können, im gewissen Sinn in der Fantasie. Denn der Text nimmt eine recht komische Wendung in einem gewissen Sinn. Der Typ geht dann dahin, der Herr Hübsch, und wird halt unterwegs zum Hadayatullah, weil er eine Art Erweckungserlebnis schildert. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich dir vorlesen wollte, darum bleibt es auch bei diesen ersten.
Ja, wir sprechen am Ende der Quarantäne nochmals. Vielleicht bin ich dann bedürftiger, aber im Moment komme ich noch ohne Bekehrungserlebnisse aus.
Allah auch noch rauslassen aus dem Text. Und Jesus und Bodhisattva auch. Aber der Text behält natürlich dann gleichzeitig diesen Sound schon bei, was es natürlich noch viel spannender macht, eigentlich auch weiterzulesen, weil man zumindest in unserer aktuellen Konzeption des Nahen Ostens und der arabischen Welt und des Islam einen solchen Text von einem Muslim geschrieben sich, vielleicht gar nicht vorstellen will. Also wir vielleicht schon, wenn wir noch Leute kennen, aber so im allgemeinen Diskurs, wird das mal ganz schnell auf die Seite gedrückt.
Eigentlich ganz schön, wie jetzt, wo du diese wichtige Information noch hinzugefügt hast. Ich wieder finde, dass der Titel des Textes, auf den man ja nicht genug hinweisen kann, aber jetzt gerade irgendwie die Situation der Leserin irgendwie auch sehr, sehr gut beschreibt. Also Tanga, Danger, don't enter, mind the step, oder?
Es ist natürlich auch für ihn gefährlich. Er ist da in eine, vielleicht wirklich auch selbstironisch, in eine gewisse Falle reingetrampt. Genau. Wenn er nicht nach Tanga gegangen wäre, dann wäre er jetzt immer noch ein Sponti und hätte seine ganze mystische, wäre immer noch auf dem Buddha-Trip, was auch immer. Also das bezeichnet halt schon auch das Unbekannte, das halt irgendwie hinter der Grenze lauern kann, wenn man sich mal hinauswagt ins Leben. Um es jetzt mal ganz platt zu formulieren. Also, ja. Können wir zurzeit nicht machen, aber es gibt natürlich auch ganz viele Grenzen und Abenteuer und Gefahren, die man zurzeit erleben kann.
Ja.
Nicht genug. Sie sind vielleicht ein bisschen kleinräumiger, aber nicht weniger faszinierend. Und wie ist das, wenn ich jetzt die Grenze überschreiten wollte nach Deutschland? Du hast mir mal gesagt.
Ja, es ist die Frage, ob du das mit einem Jahr Gefängnis bezahlen wolltest. Das wenige an Freiheitsgefühl, das du vielleicht empfinden würdest. Also das dann wahr, doch ne? Lieber Texte erkunden, bei denen man auch nicht genau weiß, ob man sie jetzt betreten soll oder nicht. Von denen gibt es ja auch einige.
Wobei natürlich man jetzt sagen müsste mit dem Text, man muss das schon abwägen. Das wäre jetzt die spießerhafte Antwort, die du mir gegeben hast. Man könnte auch sagen, vielleicht ist es das Risiko ja genau wert, weil tranche, danger, don't enter. Also, naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat das Leben manchmal abgefahren für einen bereit. Wie dem auch sei, hat Spaß gemacht.
Sina. Wir hören uns bald wieder.
Ja, unbedingt.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. Mach's gut.